Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
Hi zusammen. Heute sind wir hier mit einer neuen Folge am Start. Wie in der letzten Woche ist mein Kollege Wolfgang Stieler mit mir im Studio. Er hat sich eine Veröffentlichung in Nature angesehen. Darin haben Forscherinnen und Forscher geschaut, was ein Gehirn unter Narkose macht, und von dem Ergebnis erzählst du gleich. Ein Medientipp gibt's außerdem. Das ist der Podcast Fährensen, den der Macher des Social Media Watchblogs gestartet hat. Alle relevanten Links zu den Themen der Sendung findet ihr dann in den Shownotes. Mein Name ist Jenny Lepies. Ich bin Redakteurin für das Magazin MIT Technology Review. Und einmal pro Woche darf ich diesen ausgeschlafenen Podcast moderieren. Viel Spaß beim Zuhören. Vor 2 Wochen etwa haben Andrea und ich hier eine Podcast-Folge aufgenommen, in der wir über 2 Meldungen übers Gehirn gesprochen haben. Jetzt ist Andrea zwar nicht dabei, aber ums Gehirn geht's trotzdem. Ein Forscherteam hat die Fähigkeiten unter die Lupe genommen, die ein Gehirn noch hat, selbst wenn es unter Narkose ist. Und ich kenne sozusagen dieses Vorgehen, wenn der Patient oder die Patientin unter Narkose ist, dass man dann zwischendurch mal so weit aus der Narkose rausgeholt wird, damit man auf Ansprache reagiert, also etwa um Arme oder Beine zu bewegen. Aber so sind die Forscher ja nicht vorgegangen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was haben die denn in der Studie jetzt durchgeführt, Wolfgang?
In dem Fall haben sie sich angeguckt, ob ein Gehirn unter Vollnarkose oder beziehungsweise ein Teil des Gehirns unter Vollnarkose Informationen verarbeitet und möglicherweise sogar auch dazulernt und diese Informationen abspeichert. Das ist deswegen so spannend, weil es eine lange Diskussion, einen alten Streit darüber gibt, ob und inwieweit zu solchen höheren Informationsverarbeitungsgeschichten im Gehirn sowas wie Bewusstsein notwendig ist oder nicht. So. Und in dem Fall, und deswegen fand ich diese Studie eben auch besonders faszinierend, stellt sich heraus, dass ein Teil des Gehirns, nämlich der Hippocampus, so ähnlich arbeitet wie tatsächlich tiefe neuronale Netze oder auch Transformer, große Sprachmodelle.
Ah, das ist ja witzig. Okay, also woran hat man das erkannt?
Also was die Forschenden gemacht haben, das war eine Gruppe von US-Forschenden unter Leitung oder unter maßgeblicher Einflussnahme von der University of Houston in Texas. Was die gemacht haben ist, die Studienteilnehmer, die Gehirnaktivität von Studienteilnehmern aufzuzeichnen mit Hilfe von implantierten Sonden. Das sind normalerweise irgendwelche Drähte, die ins Gehirn reinragen. In dem Fall ging es eigentlich bei dem eigentlichen Experiment um eine Operation, epileptische Anfälle vorherzusagen bzw. zu lindern, um das zu behandeln, um Epilepsie zu behandeln. Und sie haben aber währenddessen halt den Studienteilnehmerinnen, man muss auch dazu sagen, das war eine relativ kleine Zahl, zum einen Tonfolgen vorgespielt und dann aber eben auch Ausschnitte aus Podcasts und haben geguckt, wie sind da die neuronalen Aktivitäten. Und das konnten sie jetzt besonders gut machen, weil sie neuartige Sonden, die seit einiger Zeit halt im Gebrauch sind, verwendet haben, sogenannte Neuropixels, die tatsächlich die Aktivität von einigen hundert Neuronen, nicht von tausenden von Neuronen, wie bisher, messen können. Und damit kann man halt sozusagen feiner aufgelöst diese neuronale Aktivität messen. Das mussten sie dann immer noch auswerten. Sie haben dann zur Auswertung lustigerweise auch nochmal wieder KI benutzt, also neuronale Netze, Klassifikatoren. Aber das ist ein technisches Detail.
Okay. Aber du sagtest vorhin, dass sie festgestellt haben, dass sie die Gehirne wie Sprachmodelle arbeiten. Also woran hat man das jetzt festgemacht?
Sie haben 2 verschiedene Experimente im Grunde genommen oder zwei Arten von Experimenten gemacht. Das erste war das mit dem Lernen, was auch super spannend ist, weil, wie gesagt, bisher die Idee war, um zu lernen, brauchst du ja zumindest ein Teil sowas von sowas wie Bewusstsein. Und da haben sie halt Tonfolgen gespielt. unterschiedliche Frequenzen. Mhm. Und dann haben sie halt so einen sogenannten Oddball-Test gemacht. Mhm. Das ist in den Neurowissenschaften relativ weit verbreitet, um sowas wie Aufmerksamkeit zu messen. Das heißt, du spielst immer dieselbe Tonfolge und dann hast du in der Tonfolge einen falschen
Ton
drin. Mhm. So. Und da haben sie tatsächlich diesen Effekt gehabt, dass mit der Zeit, nachdem sie das einige Male vorgespielt haben, der Hippocampus darauf reagiert hat, wenn dann so ein falscher Ton gekommen ist. Das hat also gelernt, wie normalerweise die Abfolge ist.
Solche.
Dann haben sie auch der zweite große Testbereich war dann eben gesprochener Text. Mhm. Da haben sie auch geguckt, wie genau sieht die Aktivität aus. Mhm. Und da haben sie zum einen festgestellt, dass unterschiedliche Hirnbereiche auf unterschiedliche Arten von Wörtern reagieren.
Okay.
Dann die nächste Ähnlichkeit zu großen Sprachmodellen war, dass Kategorien von Wörtern tatsächlich in ähnlichen Bereichen Aktivitäten hervorrufen.
Die Neuronen haben dann gefeuert.
So, das heißt, das ist auch so ein bisschen wie bei den großen Sprachmodellen, wie bei den sogenannten Embeddings, dass also die Repräsentation von sowas wie Paris, London und New York ähnlich ist, in einem ähnlichen Bereich abgelegt wird.
Mhm.
Sowas haben sie da auch. Und das Gehirn unterscheidet dann zum Beispiel zwischen Hauptwörtern und Verben zum Beispiel.
Okay.
So, es feuert in ähnlichen Bereichen, wenn es Hund und Katze oder sowas, ne? Also so Haustiere zum Beispiel, ergibt tatsächlich Aktivität in ähnlichen Bereichen. Also das finde ich schon abgefahren genug.
Genau, ne? Also während alles unter Narkose passiert und
Und was ich aber wirklich am spannendsten fand, war auch zu lesen, dass der Hippocampus nicht nur auf das reagiert, was gerade jetzt Input ist, also was der Mensch hört, sondern es gibt auch vorausschauende Aktivitäten in Erwartung des Nächsten.
Okay, ja.
Und das ist wirklich wie die Vorhersage eines großen Sprachmodells. Das heißt, man konnte dann auch sagen, also man konnte jetzt nicht genau sagen, dieser Satz wird ergänzt durch Hund oder Katze, aber man konnte sehen, da kommt jetzt ein Verb, was in folgenden Bereich reinfällt.
Ja, genau.
Oder das Gehirn erwartet jetzt an dieser Stelle sowas. Und da kann man dann natürlich auch wieder einen Oddball-Test machen und dann mit einer anderen, nicht erwarteten Fortsetzung spielen und gucken, gibt es dann da Aktivität.
Ja, genau, sehr genau, ne, wie KI-Modelle funktionieren mit der Wahrscheinlichkeit. Ja, spannend. Aber du hattest anfangs gesprochen noch von den Lernen im Schlaf. Also Lernen unter Narkose ist ja dann nochmal ein anderer Schnack sozusagen.
Lustigerweise schreiben die Forschenden in ihrem Paper auch gar nicht über diesen ganzen Komplex Lernen im Schlaf. Aber Lernen im Schlaf ist ja so ein alter technischer Traum, Science Fiction, Utopie, Dystopie, je nachdem. Es gab in den 30er Jahren in den USA so ein Patent für so ein, ich glaube, das war ein Plattenspieler. Also jedenfalls ein Audio-Device, das ferngesteuert, zeitgesteuert nachts so eine Art Mantra vorsagt.
Ah, okay.
Das war aber mehr so ein Autosuggestionsding.
Keine Wissensvermittlung sozusagen.
Keine Wissensvermittlung in dem Sinne, sondern der Erfinder von diesem Gerät, der das auch für obszön viel Geld verkauft hat, aber es muss sich offensichtlich gelohnt haben, es haben sich Leute gekauft, hat dann halt so Sachen vorspielen lassen wie Geld findet mich, Geld will mich finden, Geld ist meine natürliche Umgebung, ich werde reich,
Wahnsinn,
ich bin erfolgreich, ich bin smart im Umgang mit Geld und so, solche Sachen. Und das gab es auch für Beziehungen und sowas.
Ja.
Und es ist lustig, wie sich solche Sachen immer wieder wiederholen. Heutzutage hast du das ja auch in einem anderen Zusammenhang mit einem anderen Medium, aber
bezahlen
nach wie vor auch Leute für irgendwelche Gurus, die ihnen Methoden beibringen, wie sie sich selber suggerieren, dass sie reich, schön und erfolgreich werden.
Das stimmt, ja. mit einem einzigen Buch.
Mit einem einzigen Buch.
So, genau. Zum Beispiel.
Nee, das ist toll. So, aber dieser Traum, also jetzt zu lernen im Schlaf, ist natürlich schon älter. Er hat sich dann weiter fortgesetzt. Es kam, habe ich gelesen, auch in Schöne neue Welt vor. Da gibt es auch einen Apparat, der den Bürgern nachts Dinge vorspielt, wie sie dann halt die Wirklichkeit zu interpretieren haben.
Ah, kann man natürlich manipulativ einsetzen.
Und das war auch, also dieser ganze dystopische Zweig kam auch immer wieder im Zusammenhang dann damals mit der Angst vor Gehirnwäsche auf und so. Also, dass man sozusagen unterbewusst Menschen Inhalte unterjubeln kann. Da gab es eben auch dann diese Angst davor, dass wenn du ganz schnelle Bilder reinschneidest in Filme und so und dass das bei der Werbung verwendet wird, dass man auf diese Weise halt am Bewusstsein vorbei sozusagen Zusammenhänge, Inhalte, Lerninhalte schleusen kann. Aber natürlich auch ganz einfach im Schlaf lernen und am nächsten Morgen kann man es dann halt oder nach einigen Nächten kann man es dann halt, da muss man sich nicht die Tage mit um die Ohren schlagen, um zum Beispiel irgendeine Fremdsprache zu lernen und so. Da gab es zahlreiche Untersuchungen zu. Das ist aber dann wissenschaftlich ein bisschen verbrannt, als es tatsächlich eine große Studie 1954 von Forschenden von dieser RAND Corporation im Think Tank RAND, die ganz viele Sachen, die haben sich ja mit allem Möglichen beschäftigt, unter anderem auch mit Netzwerktheorie und Grundlagen für das Internet gelegt und sowas. Also sehr großer Think Tank gab, die festgestellt haben, also die ganzen Studien, die da veröffentlicht worden sind und wo auch über positive Ergebnisse berichtet worden sind, da ist immer nie so genau unterschieden worden, waren die Probanden jetzt wirklich wach oder haben sie wirklich geschlafen?
Ach so, oh nein, ach, wie blöd.
Und im Grunde genommen ist das alles auf diese Weise stark entwertet worden und dann galt es auch lange als total verbrannt. Es hat jetzt eine kleine Renaissance erlebt. Also zum einen, weil man in der Schlafforschung mittlerweile unterschiedliche Schlafphasen besser unterscheiden kann, weil es auch bessere Messmöglichkeiten gibt, um kleine Hirnströme aufzuzeichnen und auf diese Weise neuronale Aktivitäten zu messen und sowas. Da gibt es verschiedene Schulen, die damit experimentieren, Forschungsgruppen, die damit experimentieren, auch in verschiedenen Schlafphasen. Aber in dem Paper selber ist davon gar nicht die Rede.
Ja, genau das.
Weil man gar nicht sagen kann, was für ein Bewusstseinszustand oder Nichtbewusstseinszustand diese Vollnarkose überhaupt ist. Ja. Das Einzige, was bekannt ist, ist, dass es halt wirklich effektiv die Kommunikation zwischen verschiedenen Hirnbereichen unterbindet.
Okay. Genau, wenn wir nochmal auf dieses Experiment jetzt gucken, was für eine Erkenntnis kann man daraus gewinnen, beziehungsweise wo kann das nochmal nützlich sein?
Also jetzt unmittelbar in der Medizin wollen die Forschenden tatsächlich auf diese Weise gucken, ob es bei Koma-Patientinnen und Patienten Bereiche gibt, die auf Ansprache reagieren. Also ob man das unterscheiden kann, also quasi so einen hirntoten Zustand unterscheiden kann von einem, wo Menschen noch auf Sprache reagieren.
Ah ja, spannend.
Das wäre dann mehr so ein ethisches Ding. Und du kannst natürlich hoffen, dass von dieser Sprache, von dieser Ansprache auch noch irgendwas anderes ausgelöst wird. Das ist jetzt im Moment auch völlig unklar, inwieweit das dann noch weitergereicht wird. Aber das wäre schon mal ein wichtiges Indiz dafür. Zu sagen, okay, wir wissen, dass selbst wenn die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Hirnteilen völlig lahmgelegt ist, dass dann der Hippocampus, sofern er noch funktioniert, auf Sprache reagiert. So, dann auf diese Weise kann man vielleicht auch genauer gucken, welche Bereiche sind noch aktiv. Also jedenfalls haben sie das so skizziert.
Ja.
Welche Bereiche sind noch aktiv und welche reagieren überhaupt nicht? Und kann man durch gezielte Hirnstimulation dafür sorgen, dass dann mehr Hirnbereiche zusammenarbeiten und dann tatsächlich sowas wie zumindest ein Teilbewusstsein entsteht.
Kann auch dieser Zweig, der jetzt auch so viel gehypt wird, dieser Brain-Computer-Interfaces da irgendwie von lernen oder es irgendwie ausnutzen?
Das ist jetzt nicht direkt erwähnt worden, aber man kann schon sagen, dass die Erfahrungen, die die da jetzt gesammelt haben mit dieser Art von Hirnsonden, sicherlich auch für Brain-Computer-Interfaces sehr interessant. Mhm. Also das ist ganz allgemein, glaube ich, so ein technisches Level, was sich da hebt.
Ja.
Wo man auch in der Art und Weise, wie man diese Dinge herstellt, wie man sie implantiert, wie man die Daten ausliest, wie man die Daten verarbeitet, sicherlich auch Brain-Computer-Interfaces von profitieren.
Ja. Haben die Forscher noch irgendwie davon gesprochen, wie sie, also geben ja immer Aussicht, was noch untersucht werden soll, wo sie weiter ansetzen wollen?
Also sie wollen auf jeden Fall jetzt nochmal testen, ob das auch mit verschiedenen Sprachen funktioniert.
Ach so. Mhm.
Sie müssen auch noch testen, ob das unter verschiedenen Formen von Anästhesie funktioniert. Sie haben jetzt mit einem Mittel experimentiert. Wird man erstmal gucken, wie es weitergeht.
Genau.
Also wenn sich rausstellt, dass das jetzt nur ein Effekt ist, der nur mit diesem einen Mittel funktioniert, also mit dieser speziellen Form von Anästhesie, dann ergeben sich daraus natürlich wieder neue Fragen, warum ist das so?
Stimmt, ja.
Da muss man jetzt mal rauskriegen, warum das so ist. Wenn das ein allgemeines Phänomen ist, ja, dann ginge es weiter Richtung, kann man das auch für andere Hirnbereiche machen zum Beispiel.
Hm.
Aber eben auch andere Sprachen. Also reagiert das Gehirn irgendwie auch auf Fremdsprachen zum Beispiel, ist auch eine spannende Frage.
Ja, cool. Aber erstmal für Lernen im Schlaf müssen wir uns erst nochmal ein bisschen gedulden.
Ja, auf jeden Fall. Und die spannende Frage ist auch bei dieser ganzen Lernen im Schlaf-Geschichte, ob das überhaupt sozusagen einen echten Zusatznutzen bringt. Also wenn man das hinkriegen könnte, auf dieser Ebene sozusagen das Gehirn zu hacken und zu sagen, okay, das Bewusstsein spielt da jetzt mal keine Rolle, wir spielen das direkt ein. Dann könnte es ja sein tatsächlich, und das wird auch diskutiert, dass man dadurch den normalen Schlafrhythmus so sehr unterbricht, dass der Mensch dann nicht in der Lage ist, von dem zu profitieren, was Schlaf normalerweise macht. Also zum Beispiel Gedächtniskonsolidierung, überhaupt generell Erholung und so weiter.
Ja.
Also das wäre dann, hebt sich gegen drückt sich, wenn du dann zwar über Nacht ein wichtiges Kapitel Italienisch gelernt hast, aber trotzdem wie gerädert aufwachst und dann erstmal nochmal 5 Stunden schlafen musst, dann hast du auch nichts gefunden dabei.
Das stimmt, ja.
Und das ist eine gute Frage, die auch völlig offen ist.
Mhm.
Aber was ich halt super spannend finde, ist tatsächlich auf so einer elementaren Ebene, wie ähnlich sich dann eben das biologische und das technische System sind.
Ja. Stimmt, ja.
Was schon dann wieder auch Theorien von Informationsverarbeitungstheorien von Bewusstsein unterstützt. Es gibt ja einen ganzen Zweig von Neurowissenschaftlern, die einfach davon ausgehen, dass das Gehirn im Grunde genommen auch nur eine biologische Maschine zur Informationsverarbeitung ist, dass sich das aber prinzipiell nicht von dem unterscheidet, was diese technischen Maschinen machen
und
ähnliche Mechanismen verwendet. Jetzt nicht genau dieselben wie Transformer, wir müssen keine Terabyte an Daten laden. Der Lernmechanismus funktioniert irgendwie anders und der Aufmerksamkeitsmechanismus funktioniert. Das ist alles viel, viel komplizierter.
Ja.
Aber so die Basisidee ist dieselbe.
Ja.
Also, dass da in unserem Inneren sozusagen ein Selbstmodell ist, was ständig mit den äußeren Sinneseindrücken abgeglichen wird, dass es rauf und runter geht, die Informationen fließen und miteinander verknüpft werden sozusagen in der Interpretation von Wirklichkeit. Das stützt es meiner Meinung nach.
Ja, spannend. Ja, vielen Dank, dass du das Thema mitgebracht hast. Das Ganze ist auch nochmal online nachzulesen. Damit jetzt eure Gehirne noch mehr zu verarbeiten haben, habe ich noch einen Medientipp für euch. Schon seit geraumer Zeit folge ich dem Social Media Watchblog, beziehungsweise ich bekomme den Newsletter, der sehr kuratiert, der gut kuratierte Meldungen zusammenführt und fasst. Und bis vor kurzem hatte diesen Social Media Watchblog und den Newsletter eben dazu der Journalist Martin Fehrensen zusammen mit Simon Berlin, auch Journalist, herausgebracht. Jetzt macht Martin das aber, diesen Blog im Alleingang, und er hat außerdem noch einen Podcast ins Leben gerufen. Fährensen hat er ihn genannt, und da beschäftigt er sich eben auch mit den Entwicklungen auf Social Media. Aber natürlich ist das heutzutage alles aufgeladen mit Politik und du kannst es gar nicht mehr losgelöst von in so einer kleinen Bubble irgendwie bearbeiten. Deswegen zieht er das Fenster, sage ich mal, auch ein bisschen größer und nennt diesen Podcast eben auch Gespräche über die Systeme, die bestimmen, was wir sehen, glauben und denken. Kanntest du den
Podcast? Ja, Fährensen kenne ich tatsächlich. Ja. Ich hatte einmal das Vergnügen, mit ihm ein Interview zu führen. Mhm. Und das war damals noch, ja, das war in dieser Phase, als Musk Twitter gekauft hat.
Meine ich auch, genau.
Das Erste, was ich gedacht habe, ist, oh mein Gott, dann ist der Mann ja noch schlechter zu erreichen, weil schon damals war er einfach wahnsinnig viel beschäftigt. Ja. Es war schwierig, diesen Termin zu machen. Wenn er jetzt den Watchblog alleine macht und dann auch noch einen Podcast, wird das wahrscheinlich noch schwieriger.
Ja.
Aber es hat sehr viel Spaß gemacht schon damals.
Genau, ne? Ich fand ihn auch sehr sympathisch, ist rübergekommen. Und jetzt hat er eben auch selber diesen Podcast gestartet. Jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge und die hat immer einen Schwerpunkt. In der jüngsten Folge war der Journalist Gregor Schmalzried zu Gast und der hat vor 3 Jahren, hat er erzählt, den KI-Podcast der ARD gestartet. Ungefähr, ich habe nochmal nachgeguckt, der KI-Update-Podcast von Heise ist auch 23 im Sommer gestartet. Also als das alles so losging und man gemerkt hat, okay, wir müssen sowas regelmäßig begleiten. Und da haben sie jetzt in der Folge auch zusammen besprochen, wie der Journalismus durch KI verändert wird, beziehungsweise wie sich der Journalismus noch behaupten kann in dieser Technologie und wo er seinen Mehrwert für Leserinnen und Leser liefert. Und da fand ich es auch spannend, dass Martin erzählt hat, dass er quasi deswegen seinen Newsletter auch so umstrukturiert hat, nicht einfach so News runterrattert und zusammenfasst, sondern eben mehr auf Analysen setzt und Einschätzungen, die eben ja die KI nicht liefern kann oder zumindest nicht auf dem Level, ohne irgendwelchen Quatsch dazu zu dichten. Genau, und das war eben der Ausgangspunkt für sein Gespräch mit Gregor Schmalzried. In einer Folge davor hatte er die Autorin und Politikwissenschaftlerin Katharina Nocun zu Gast. Die kennen wir auch so vom Hörensagen, beziehungsweise ich habe sie auch schon häufiger in Podcasts gehört. Da geht es dann um Verschwörungstheorien und sie gehen darauf ein, wie sie funktionieren. Wir haben da übrigens auch eine Ausgabe zu gemacht. Genau. Und wem die Theorien eben nutzen. Und da habe ich jetzt noch nicht reingehört, aber ist auch schon in meiner Warteschlange eingereiht. Bisher sind da in dieser Reihe 5 Folgen erschienen. Und wenn ihr unsere Folge jetzt hört, am Donnerstag wird meines Wissens schon eine neue Episode dann verfügbar sein. Die Folgen bringt er auch als Videocast heraus, also man kann sie anhören und anschauen. Genau. Zuletzt haben wir auch noch einen kleinen Hinweis für euch, nämlich diese Woche erscheint unser neues Heft im Handel. An diesem Freitag, am 22.05., geht es dann im Fokus unserer neuen Ausgabe um KI in der Medizin. Ich hatte eben den Tab auch auf. Genau, wir haben ein Thema, Artikel über die Krebsforschung, wie sie durch KI weiterentwickelt wird. Dann hat ein Kollege oder eine Kollegin noch über ein Frühwarnsystem geschrieben. Da geht es um KI im Krankenhaus. Und unsere Kollegin Andrea hat ein Interview geführt. Da geht es um digitale Psychotherapie, wie Chatbots die mentale Gesundheit unterstützen können. Genau, das Heft könnt ihr im Zeitschriftenhandel erwerben oder auch in unserem Online-Shop. Das geht dann direkt zu euch nach Hause. Damit sind wir schon am Ende dieser Folge. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Alle reden über KI, wir auch. Mit unseren Infos kannst du die Zukunft mitgestalten. Dafür bekommst du immer mittwochs im neuen KI-Newsletter von T3N alle relevanten News und Trends rund um künstliche Intelligenz, KI-Agenten und vieles mehr direkt in deine Inbox. Abonniere den Newsletter kostenlos. Den Link findest du hier in den Shownotes.